Veni, Vidi, Vici. Der enzyklopädische Podcast. Eine Produktion von Podnews.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Veni, Vidi, Vici, dem enzyklopädischen Podcast. Ja, und heute haben wir wieder ein neues Thema. Heute habe ich das mal vorbereitet und wir sind mal gespannt, inwieweit Holger und Lena darauf kommen. Wir müssen uns aber vielleicht vorher noch vorstellen, das machen wir jetzt noch ganz offiziell. Mit dabei hier wie immer einmal Lena.
Hallo.
Holger.
Ja, das bin ich. Guten Tag.
Und ich, Marc. So, hallo auch von mir nochmal. Damit haben wir das, glaube ich, ganz offiziell wieder abgeschlossen. Klingt immer noch wie der Club der anonymen Alkoholiker. Ich kann mir da nicht helfen. Egal.
Gut. Dann. Also ich bin Marc. Ich habe ein Problem. Ich mache Podcasts.
Genau, ganz schlimmes Problem.
Oh mein Gott.
Worum geht's dieses Mal eigentlich?
Gut, also wir starten jedenfalls durch mit einem neuen Thema. Und ihr dürft erst mal raten, was das heute sein könnte.
Popel.
Nein.
Wollte ich auch vorschlagen.
Es war voll seine Traumfolge. Er hat von nichts anderem gesprochen. Er wollte immer über Popel reden.
Aber es wäre jetzt zu langweilig gewesen, wenn die heute gekommen wäre.
Aber es ist was Ekliges, oder?
Nein.
Oh. Es geht nicht um den menschlichen Körper und das, was er so aussondert?
Nein, es geht auch nicht um Bumsen heute. Nur damit ihr das auch schon mal gleich wisst. Das war noch so eine andere Sache. Ja. Nein.
Geht es um was Technisches?
Nein.
Hast du irgendeinen Hinweis?
Ja. Es hat etwas mit im weitesten Sinne Wohnen zu tun.
Tiny-Häuser.
Nein.
Parkgaragen.
Nein. Ich gebe mal einen weiteren Tipp. Es hat was mit Wohnen zu tun und es hat was mit Starten zu tun.
Starten.
Lena hat den Punkt. Ha! Lena hat direkt den Punkt heute geholt.
Nee, Lena, habe ich nicht verstanden.
Exklaven.
Wir reden heute über Exklaven.
Das haben wir doch schon mal ganz lange durchdiskutiert in so einer Mittagspause, an welchem Ort in einem Biergarten ich dich theoretisch umbringen müsste und wann, wo, welche Polizei kommt, wenn wir uns in einer Exklave aufhalten. Das wurde lang und breit hier analysiert, weil ich nämlich unbedingt in den Schweizer Knast wollte.
Genau, dann würden wir nämlich zu Marc fahren, der in Büsingen wohnt, was eine deutsche Exklave in der Schweiz ist.
Genau.
Und da gibt es einen Biergarten, der liegt direkt auf oder an der Grenze, ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Und wenn man das Bier auf der Schweizer Seite bestellt, könnte man Marc auf der deutschen Seite umbringen. Aber wenn man auf die Schweizer Seite geht, wo kommt man dann in den Knast?
Ja, also das mit dem Umbringen ist jetzt so eine Sache. Aber grundsätzlich, dadurch, dass ihr deutsche Staatsbürger seid und dadurch, dass es dann trotzdem, je nachdem, wenn es dann auf Büsinger Gebiet oder auch auf Schweizer Gebiet wäre, für euch wird dennoch wahrscheinlich zu 90% die deutsche Polizei zuständig in so einem Fall. Aber es geht eben heute um das Thema Exklaven und es gibt ja auch noch ein paar mehr Exklaven als Büsingen am Hochrhein. Und wir wollen einfach heute mal so das Thema ganz generell beleuchten und vor allem wollen wir es ja nicht einfach so beleuchten, sondern wir wollen es ja in Zusammenarbeit mit Wikipedia in Anführungszeichen beleuchten. Und deswegen lese ich euch erstmal was vor, auch für diejenigen, die es jetzt vielleicht noch nicht so kennen oder jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht wissen, was eine Exklave ist. Eine Exklave kommt von Französisch Exklav, also ausgeschlossen. Und das ist wiederum aus dem Lateinischen, womit wir wieder hier beim Latein sind, mit Ex und Clavis. Ex ist aus und Clavis der Schlüssel und ist eben ein Teil oder auch Teile eines politischen Gebietes, die dann wiederum dem Mutterland zugehörig sind. Also geht es um Gebiete, die vom Rest des Landes durch Grenzen räumlich abgetrennt sind und ausschließlich über fremdes Gebiet zu erreichen sind, also sprich über Drittland. Es gibt einige Beispiele für Exklaven. Und wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, da haben wir sogar noch andere Exklaven neben Büsingen am Hochrhein. War mir so in der Form auch gar nicht bekannt, wobei man auch sagen muss, dass das keine, ja, ich würde mal sagen, keine richtigen Exklaven sind. Aber es gibt neben Büsingen am Hochrhein, es gibt auch noch Zollausschlussgebiet, das ist nochmal was anderes. Da gehört nämlich auch Helgoland mit rein.
Ah ja, das kenne ich.
Genau, das ist dann Zollausschlussgebiet, deswegen ist Helgoland zum Beispiel mehrwertsteuerfrei. Das nur, aber es ist keine Exklave, weil Helgoland erreichst du übers Meer, über internationale Gewässer. Und deswegen ist es keine Exklave, sonst müssten auch alle Inseln mit reingerechnet werden, weil du da ja theoretisch auch raus musst, sozusagen. Aber du fährst dann übers Meer und internationale Gewässer sind keine richtige Grenze. Also dementsprechend ist Helgoland zwar Zollausschlussgebiet, aber keine deutsche Exklave im eigentlichen Sinne. Anders sieht es aber aus mit den Exklaven. Und da muss ich mal Holger angucken. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar sagt dir Mütze nicht etwas, Ruizhof, Rückschlag.
Mütze nicht, Eifel, das ist Eifel, oder?
Das ist auf alle Fälle, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich hatte jetzt gesagt, das ist sogar NRW, es ist irgendwo NRW, da. NRW,
Eifel, ja, das liegt in der Eifel, ich kenne
es. Die Eifel ist doch in Rheinland-Pfalz, dachte ich immer. Nein, aber
beides.
Ist doch in NRW. Okay, gut, alles klar. Genau, jedenfalls ist es so, das sind alles Exklaven, die eigentlich, ja, wobei das auch wieder relativ ist, dazu aber gleich mehr, die in Belgien sind. Und zwar liegt es da daran, dass da einfach nur eine Bahn früher entlang gegangen ist. Und das eine war einfach auf der anderen Seite dieser Bahn, also eine Bahnlinie. Mittlerweile ist es keine Bahn mehr, sondern nur noch ein Radweg. Die haben das alles, die sogenannte Fennbahn heißt das. Und früher waren aber eben auf der einen Seite dieser Bahnlinie verschiedene Gemeinden, die aber dadurch nur über Belgien zugänglich waren.
Wenn man ich erinnere mich, dass so ich mal einen guten Bekannten, als ich noch in NRW hatte, gewohnt habe, der wohnte in Mützenich, aber da kam man ganz normal über Deutschland hin.
Also wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus. Ich war da auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie groß Mützenich ist. Das kann man ja alles...
Ist ein Dorf, relativ klein, weiß ich nicht. Habe ich schon bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen, würde schätzen, 2.000-3.000 Einwohner oder so.
Und wenn du da hinfährst und dir ist kalt am Kopf, dann vergiss deine Mütze nicht.
Genau, sehr gut.
Ja.
Okay.
Das ist mein Beitrag zu dem Ganzen, mehr habe ich ja jetzt nicht zu sagen.
Ach, ist das schön.
Dann, wenn du dann Max Gelaber nicht mehr erträgst, fährst du nach Rückschlag.
Genau. Schön. Ich meine, was auch noch so Halbexklaven sind, aber keine richtige Exklave, ist zum Beispiel das Kleinwalzertal in Österreich. Da kommst du nämlich nur hin, wenn du über Deutschland fährst. Da sind nämlich Berge dazwischen. Also es ist zwar an sich direkt angeschlossen an Österreich, aber es ist so, dass du keine Straßenverbindungen hast. Das heißt, du musst über Deutschland reinfahren, wenn du dahin willst. Und es dementsprechend hat das Kleinwalzertal auch so eine Art Exklavenstellung. Es gilt dort, ist auch ganz lustig, die deutsche Mehrwertsteuer und nicht die österreichische Mehrwertsteuer. Also die haben auch die deutsche Mehrwertsteuer mit 19% und nicht die Schweizer Mehrwertsteuer mit 20%. Ist österreichisches Zollausschlussgebiet. Genau, das ist einfach so gewachsen. Also wie gesagt, genau, aber darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten, rund um das Thema Exklaven und Enklaven. Also was für das eine Land eine Exklave ist, ist für das andere Land eine Enklave, nämlich da, wo das dann drin ist, diese jeweilige Exklave. Büsingen ist sozusagen eine Schweizer Enklave, aber eine deutsche Exklave. Genau, das
wie ist es historisch gekommen? Warum ist das so? War das mal deutsch?
Bei Büsingen hat es damit was zu tun, da geht es eigentlich um eine Entführung. Und zwar wurde entführt Eberhard im Thurn. Der wurde nach einem Streit mit seiner Familie und dem Büsinger Pfarrer als heimlicher Katholik beschuldigt. Das hat also auch wieder was mit der Kirche zu tun. Gottes und am 10. April 1693 wurde er daraufhin von eigenen Familienmitgliedern entführt und in einer Kutsche nach Schaffhausen gebracht. Dort wurde er dann in einem Privathaus versteckt gehalten und später wurde er dann der Schaffhauser Obrigkeit ausgehändigt und von der wurde er dann oder sollte er zum Tode verurteilt werden. Nach einem Prozess, wo er zunächst nach einer knappen Abstimmung zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, kam er nach diplomatischen Auseinandersetzungen erst 1699 dann wieder nach Büsingen zurück. Also im Prinzip 6 Jahre später. Man muss jetzt dazu sagen, Büsingen und Schaffhausen, da reden wir von 3 oder 4 Kilometern. Also ist jetzt keine große Entfernung. Und nach seiner Freilassung wurde dann der körperlich und psychisch Angeschlagene im Turn wieder in seine vorherigen Ämter eingesetzt und konvertierte in der Folge dann auch zum römisch-katholischen Glauben. Und der Fall dieser Entführung ist das Schlüsselereignis in der Geschichte Büsingens, das es dann zur Schweizer Enklave und zur deutschen, mittlerweile deutschen Exklave gemacht hat. Es ist nämlich so, dass die Österreicher dann gesagt haben, dass Büsingen immer ein Stachel im Fleisch der Schaffhauser Bürgschaft bleiben muss. Und ja, und so war es dann auch. Und irgendwann war es dann eben so, dass von Österreich Gebiete an Württemberg abgetreten worden sind. Dann hat das erstmal zu Württemberg gehört, Büsingen. Danach ging es dann zu Baden. Und ja, da ist es bis heute. Und es gab dann auch immer mal wieder Volksabstimmungen, wo die Büsinger darüber abstimmen durften, ob sie zur Schweiz dazugehören möchten. Die letzte Volksabstimmung in dieser Richtung ist auch so beschieden worden, dass die Mehrheit der Büsinger gesagt hat, sie möchten zur Schweiz gehören. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war es dann aber so, dass es in der deutschen Verfassung oder im deutschen Grundgesetz steht drin, dass wenn ein Gebiet abgetreten wird, muss es dafür ein anderes Gebiet dazugewinnen. Und ja, da hat man wohl nichts gefunden für Büsingen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es auch so ist, dass, glaube ich, die Schweizer Verfassung besagt, dass sie keine Gebiete zugewinnen darf. Und ja, und damit ist Büsingen eben bis heute eine Exklave. Und es gibt einen deutschen Staatsvertrag, einen Büsinger Staatsvertrag. Der ist, ich glaube, 1963 ist der in Kraft getreten. Verhandelt wurde der schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau, das erstmal zu der Geschichte Büsingens. Und da gibt's eben auch ganz viele verschiedene lustige Geschichten, über die wir uns gerne kurz austauschen können, bevor wir dann noch ganz generell zum weiteren Thema Exklaven kommen.
Na, nun erzähl uns doch mal was über Büsingen. Wie groß ist denn der Ort? Was machen die Leute da so? Leben da viele Kühe? Ist das landwirtschaftlich?
Also Büsingen hat ungefähr 1500 Einwohner, ist natürlich total landwirtschaftlich geprägt. Büsingen gehört zur Schweizer Landwirtschaft. Das heißt, wenn jetzt in Büsingen irgendwas geerntet wird, ist das ein Schweizer Landwirtschaftsprodukt und kein deutsches. Es gibt zum Beispiel auch Büsinger Wein. Das ist dann aber auch Schweizer Wein und kein deutscher Wein, klassisch gesehen. Also Büsingen gehört zwar politisch zu Deutschland, ist aber wirtschaftlich gesehen Schweiz. Und das macht das Ganze hier eben in vielerlei Hinsicht sehr interessant.
Und du lebst ja da, das macht das Ganze doch ziemlich kompliziert. Du arbeitest in Deutschland, versteuerst aber da als Deutscher, als Schweizer. Wie läuft das?
Nein, ich versteuere ganz normal in Deutschland, weil ich ja in Deutschland angestellt bin. Das hat damit nichts zu tun. Was nur ist, ist mit der Mehrwertsteuer. In Büsingen gilt Schweizer Mehrwertsteuer. Das bedeutet, wenn wir jetzt irgendetwas hier hereinbringen nach Büsingen, wenn ich zum Beispiel ein Paket bekomme und das über die Grenze fahre, muss ich mir dafür, also führe ich das sozusagen aus. Das heißt, wenn das einen Freiwert von 300 Schweizer Franken überschreitet, muss ich dafür Schweizer Mehrwertsteuer entrichten, als Beispiel. Also ich bin da in Anführungszeichen.
Zusätzlich.
Ich bekomme aber die deutsche Mehrwertsteuer zurück. Und zwar, wenn ich mir einen Stempel erteilen lasse und dieses Unternehmen oder der Laden, wo ich das eingekauft habe, es unterstützt. Und dann, wie gesagt, wenn ich mir diesen Stempel geholt habe an der deutschen Grenze, bekomme ich die deutsche Mehrwertsteuer zurück, weil ich habe es ja aus Deutschland ausgeführt dann. Muss dafür aber die Schweizer Mehrwertsteuer bezahlen. Bis zu 300 Euro müssen wir eigentlich ab einer Freiwertgrenze von 50 Euro, das ist sozusagen immer die Bagatellgrenze, alles was unter 50 Euro ist, ist egal, alles was darüber hinausgeht, sieht so aus, dass wir dafür theoretisch die deutsche Mehrwertsteuer zurückbekommen. Allerdings nur dann, wenn wir uns eben klassisch an der Grenze den Ausfuhrstempel holen und dann auch, wenn der Wert über 300 Euro ist, wir die Schweizer Mehrwertsteuer dafür entrichtet haben. Die Schweizer Mehrwertsteuer ist 8,1%, die deutsche ja bekanntermaßen bei 19%. Das heißt, wir bekommen 19% zurück und müssen 8,1% zahlen.
Kann ich den Rest des Tages frei haben, wenn mein Gehirn geplatzt ist? Ist das ein legitimer Grund?
Aber nur, wenn du 8,1% Steuern dafür zahlst.
Genau, richtig. Ja, es ist nicht ganz einfach. Also es gibt halt ganz viele solche Geschichten, die das Ganze so ein bisschen verkomplizieren. Und wo man halt immer genau gucken muss. Es ist zum Beispiel auch so, dass man sich hier nicht einfach ein Paket hinschicken lassen kann. Das muss ich mir alles in die Packstation schicken lassen auf deutscher Seite und muss es dann selbst abholen und hier über die Grenze bringen, weil ansonsten müsste dem Paket eine Zollerklärung beigelegt sein. Wenn Holger mir jetzt ein Paket schickt, ich glaube, Holger, du möchtest keine Zollerklärung ausfüllen.
Aber Lena und ich möchten dir gerne ein Paket im Wert von 301 Euro schicken.
Dann mach das mal, das wird dann beim Zoll hier erstmal landen und irgendwann kann ich es dann 2 Wochen später abholen, wenn ich dann bereit bin, diesen Zoll zu entrichten.
Vielleicht ist mein geplatztes Gehirn 301 Euro wert.
Ja gut, Gehirne werden ja unterschiedlich taxiert. Ich weiß nicht, wo du dein siehst, Lena, aber ich würde es jetzt vielleicht da doch noch ein bisschen mehr als für 300 Euro taxieren.
Du meinst 400, die knack ich.
Genau, ganz knapp, aber könnte was werden.
Ich habe zwei Fragen. Wenn ihr ganz normal einkaufen geht, das hat ja zum Teil einen Wert von über 300 Euro. Ist egal, wo ihr da einkaufen geht, müsst ihr das irgendwie besonders behandeln. Ihr geht euch Schnitzel und Steaks kaufen im Supermarkt.
Schnitzel und Steaks ist schon mal wieder so ein Beispiel. Du darfst nur maximal 1 Kilo Fleisch einführen, sozusagen pro Person pro Tag. Das bedeutet, oder wir holen es eben im Schweizer Supermarkt. Das geht dann beziehungsweise in der Schweizer Metzgerei. Wenn wir an der deutschen Metzgerei unser Fleisch kaufen, müssen wir ganz genau darauf achten, dass wir nicht über 1 Kilo pro Person kommen. Du kannst ja das Auto allerdings voll machen. Wenn ich jetzt 5 Personen, die müssen nicht mal in Büsingen leben, aber wenn ich 5 Personen im Auto habe, und dann kann ich 5 Kilo Fleisch kaufen.
Die müssen aber wirklich im Auto sitzen. Ne?
Die müssen im Auto sitzen, genau.
Die müssen an der Grenze. Die Personen leben.
Die Personen müssen leben, ja, weil die müssen ja existent sein, ja, richtig. Okay. Die müssen also fürs Kaninchen kann ich kein Kilo Fleisch mit rübernehmen. Das geht nicht. Aber wie gesagt, also für 5 Personen kann ich für jede Person 1 Kilo Fleisch oder genauso, wenn ich jetzt eine Flasche Alkohol kaufen würde, gilt halt so, wie wenn man zollfrei einkauft praktisch im Supermarkt. Die Zollgrenzen hat man hier auch. Also ich darf einen Liter Spirituosen rüber schaffen sozusagen pro Tag, pro Person und solche Geschichten. Also da ist es so, aber wie wenn du, ja.
Also wenn du jetzt ein Riesenbesäufnis starten möchtest und du wirst beim ersten Mal überführen von deinen 3 Flaschen, weil du noch 2 weitere Leute im Auto hattest, nicht kontrolliert, kannst du doch anschließend nochmal rüberfahren und dann nochmal 3 Liter mitbringen, oder?
Richtig, kannst du. Okay. Ja, genau, das geht. Also du musst halt einfach über mehrere Tage die Sachen organisieren. Du kannst halt so spontanes Großbesäufnis oder so, ist schwierig.
Wie viel Schweiz liegt denn zwischen Büsingen und Deutschland?
Es kommt drauf an, man kann von verschiedenen Seiten nach Büsingen fahren. Auf der einen Seite sind es so 1,5 bis 2 Kilometer, auf der anderen Seite sind es nur 300 oder 400 Meter. Also es ist wirklich, da ist es wirklich ganz kurz, aber das ist eben Schweizer Gebiet. Es führt dann auch dazu, dass zum Beispiel die Telekom hier in Büsingen kein Netz anbieten kann, kein Internet oder sonstiges. Die haben zwar mal eine Leitung bauen dürfen, aber es müsste ja theoretisch, also hier, wenn du bei der Telekom einen Anschluss machst, hast du noch ISDN-Geschwindigkeit. Das ist das Maximale, was hier geht. Ansonsten musst du dir einen Schweizer Anbieter aussuchen, weil natürlich nur die hier sozusagen dir Hochgeschwindigkeitsinternet anbieten können, weil die Telekom darf nicht einfach über Schweizer Gebiet, auch wenn es nur 300-400 Meter sind, die Straße aufreißen und neues Kabel reinmachen.
Also wenn du dir einen guten Platz in deinem Haus suchst, kannst du doch den Rest von Deutschland sehen, oder? Also jetzt nicht den kompletten Rest, aber einen Teil davon.
Ja,
kannst du bis Deutschland gucken?
Da ist ein Wald tatsächlich. Ah, also jetzt okay. Von mir aus sehe ich es nicht. Ich sehe tatsächlich, wenn ich hier gucke und über den Rhein gucken kann, was im Winter funktioniert, wenn die Blätter gefallen sind von den Bäumen, dann kann ich den Rhein sehen von meinem Balkon hier oben, tatsächlich auch von meinem Büro aus. Und dann ist es so, dann schaue ich auf die Schweiz. Also da ist dann nämlich der Rhein dazwischen und da auf der anderen Seite ist dann auch wieder Schweiz und dann schaue ich da drauf sozusagen. Genau.
Aber das macht das Leben doch unfassbar kompliziert, oder?
Ja, es ist halt, genau, man muss halt immer alles, man muss sich halt über Sachen kundig machen, über die wusste man gar nicht vorher, dass man sich kundig machen muss. Es geht los bei, wenn man hierher zieht, dass man sein ganzes Umzugsgut genauestens anmelden muss. Es geht weiter darüber, dass man eben im alltäglichen Leben immer schauen muss, zum Beispiel Geschäftswegen ist hier ein großes Thema, Leasingfahrzeuge grundsätzlich. Das sind dann alles Themen, die eben für Büsingen extra behandelt werden müssen. Du hast in Büsingen auch ein relativ großes Rathaus für eine so kleine Gemeinde mit 1500 Einwohnern, wo es eben dann auch genau um solche Themen geht. Mit einer eigenen Bürgermeisterin, richtig, und so weiter und so fort. Also da ist hier einiges geboten. Und dementsprechend, ja, ist eben einfach in Büsingen halt alles ein bisschen anders als woanders in Deutschland. Aber
ist es denn wenigstens ausgesprochen schön, dass man da hinzieht, wenn das Leben schon so kompliziert wird?
Naja gut, du hast auch manche Vorteile, das darf man ja auch nicht vergessen. Wie gesagt, du zahlst halt theoretisch keine Mehrwertsteuer komplett, also keine deutsche Mehrwertsteuer. Und eben, wie gesagt, je nach Wert, wenn du jetzt jeden Tag, ich sage jetzt mal ins Blaue, du gehst jetzt jeden Tag für 200 Euro einkaufen und bringst dir jeden Tag für 200 Euro irgendwelche Güter her pro Person, dann kannst du, sage ich mal, komplett mehrwertsteuerfrei bei vielen Sachen durchkommen, in Anführungszeichen. Es setzt aber auch immer voraus, und das daran hapert es dann natürlich auch, wenn ich jetzt beispielsweise in Berlin was einkaufe, die kennen das jetzt nicht so mit der Mehrwertsteuerrückerstattung, da machen das die meisten Geschäfte ja nicht, wogegen hier im Grenzgebiet die meisten Geschäfte das ohne Probleme anbieten. Einfach aus dem Grund, weil die halt hier so grenznah sind und weil die Schweizer ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind für die Region hier und dementsprechend es eben dann anbieten, dass du eben da die Mehrwertsteuer dir dann zurückholen kannst. Das geht schon beim Einkauf im Aldi los, über ein Edeka, über sonst was, geht aber auch weiter zu sämtlichen Klamottengeschäften oder ja im Prinzip so ziemlich allem.
Welche Polizei ist zuständig für euch, die deutsche?
Sowohl als auch. Also es ist so, dass im Prinzip es ist festgelegt, wie viel Schweizer Polizisten hier auf Büsinger Staatsgebiet sein dürfen und wie viel deutsche Polizisten. Und dann wird das ganz genau differenziert. Das ist praktisch pro 100 Einwohner dürfen, glaube ich, 3 deutsche Polizisten sein und die Zahl der Schweizer Polizisten ist grundsätzlich limitiert.
Wie ist es bei der Feuerwehr?
Feuerwehr ist, also es gibt eine Büsinger Feuerwehr tatsächlich. Die Feuerwehr wird dann aber aus den umliegenden Gemeinden auch angefordert, wenn hier was Größeres passiert. Und dann kommt die größtenteils eher aus der Schweiz tatsächlich. Beim Notarzt ist es so, dass meistens der Schweizer Notarzt schneller da ist als der Deutsche. Das Schaffhauser Krankenhaus ist auch nur 4 Kilometer weg sozusagen. Das ist auch das nächste Krankenhaus. Das heißt, du wirst in der Regel dahin transportiert, wenn es jetzt irgendwas ganz Notwendiges, Schlimmes ist. Wohingegen du jetzt bei so kleineren Sachen, wo es jetzt nicht auf eine halbe Stunde ankommt, dann wirst du mit dem Krankenwagen nach Deutschland transportiert, wenn du in Deutschland krankenversichert bist. Du hast hier auch Versicherungswahl, also das heißt, du kannst dich entscheiden, ob du in der Schweiz versichert sein möchtest oder in Deutschland. Auch Sozialversicherungspflicht ist getrennt, nur es macht es natürlich schwierig, wenn du einen deutschen Arbeitgeber hast, dich dann, nur weil du in Büsingen wohnst, in der Schweiz versichern zu lassen. Das ist dann ein bisschen kompliziert, funktioniert dann in der Regel trotz allem nicht so ganz.
Ist eure Bürgermeisterin Deutsche oder Schweizerin?
Ist Büsingerin. Also deswegen,
also dann das heißt, Deutsche,
ich dann,
oder?
Ist dann Deutsche, an sich ist sie okay. Deutsche, richtig, genau. Aber das Ding ist hier, sagen ja auch viele immer, sie sind Büsinger. Also die fühlen sich, hier fühlt man sich immer nicht so hundertprozentig, weder der Deutschen noch der Schweizer Sache, so zu 100% zugehörig. Was auch eine Sache ist, Handwerkerleistungen sind hier mega schwierig, weil du immer gucken musst, du kannst eigentlich größtenteils die meisten Sachen nur aus der Schweiz beziehen, was aber natürlich dann deutlich teurer ist als in Deutschland. Was du allerdings hier auch noch hast, darüber haben wir noch nicht gesprochen, du hast einen deutschen Freibetrag, das heißt einen Steuerfreibetrag. Und der ist eben deutlich erhöht, wenn du in Büsingen bist, jetzt im Vergleich zum Rest Deutschlands sozusagen. Hm. Also du kannst hier schon ein paar Steuern sparen.
Wir hatten hier mal in der Mittagspause das freundliche Gespräch von dem Biergarten, der an der Grenze liegt. Da prellt man auf Schweizer Seite die Zeche und läuft schnell über die Grenze. Oder ist sozusagen nicht mehr.
Ist schwierig da, weil es ist ja dann keine Grenze. Und wie gesagt, du hast ja die Staatsgewalt. In dem Fall kann ja von beiden Staaten ausgeübt werden. Also ist es eher schwierig, da mal schnell wegzurennen, in Anführungszeichen. Zumal du dann auf der einen Seite rein hast, auf der anderen Seite hast du offenes Feld. Also so mit Verstecken oder so ist dann auch schwierig. Und ich glaube, da rennt dir relativ schnell jemand hinterher. Also es ist, glaube ich, schwierig, da die Zeche zu prellen.
Haben Deutschland und die Schweiz die gleichen Notrufnummern?
Du kommst normalerweise, wenn du von Büsingen aus die 112 anrufst, kommst du in Deutschland raus mit Notruf.
Okay.
Aber wenn du jetzt trotzdem einen hast, du wirst jetzt nach Schaffhausen gebracht ins Krankenhaus. Das ist ja bestimmt dreimal teurer als das in Deutschland.
Richtig. Wer zahlt das? Ist so. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Also es ist in Büsingen geregelt, dass das funktioniert. Grundsätzlich erzähl das aber trotzdem erstmal der deutschen Krankenkasse, die dann plötzlich eine Rechnung bekommt über, ich rede jetzt mal ins Blaue, für einen Noteinsatz, für einen Rettungswagen-Einsatz von 3000 Franken oder sowas. Das muss man dann schon erstmal erklären, zumal das dann immer hin und her geleitet wird. Ich hatte einmal den Fall, da haben wir nämlich die Rechnung bekommen, dann sollten wir das erstmal bezahlen. Und habe das dann bei der Krankenkasse eingereicht. Die meinte ja, nee, es wären hier nur die Sätze, die für Deutsche zuständig, also die für Deutschland zuständig wären, nur die werden bezahlt. Dann würdest du auf relativ vielen Kosten hier sitzen bleiben. Und deswegen habe ich mich dann eben da auch wieder verstärkt, also mit verschiedenen Abteilungen durchtelefoniert. Am Ende hat dann alles geklappt. Die haben dann die Rechnung auch überwiesen, aber es war ein ziemlich bürokratischer Akt, weil eben so eine deutsche Krankenkasse, die dann in Hamburg oder sonst irgendwo sitzt, halt einfach auch so gar keine Ahnung hat von Büsingen, wie hier manche Sachen laufen. Andersrum ist es auch nicht ganz einfach, wenn du zum Beispiel, du hast hier oftmals Schweizer Ärzte auch, die kannst du auch mitnutzen. Du hast hier so eine Ausgleichsversicherung, sodass wir den Schweizer Versicherten gleichgestellt sind. Aber das Problem ist eben, dass, also den Schweizer Krankenversicherten, aber das Problem da ist dann auch wieder, dass im Einzelfall praktisch, wenn du jetzt zum Schweizer Arzt gehst, bekommst du ja dann teilweise auch da erstmal die Rechnung und bis es dann immer klar ist, dass das über diese Ersatzbehörde geht und nicht über eine direkte Schweizer Krankenkasse, auch das dauert manchmal ein bisschen länger. Wir haben jetzt den Fall, dass unsere Tochter einfach einen Schweizer Kinderarzt hat und da müssen wir dann auch immer gucken, wie wir da teilweise an unser Geld bekommen. Manches zahlen wir tatsächlich auch selbst, weil wir eben so wie die Schweizer die 10% Eigenbeteiligung haben, die 10% Franchise, so heißt das in der Schweiz. Das ist aber ganz normal in der Schweiz. Du zahlst immer 10% deiner Arztbesuche selbst und bis zu einem gewissen Rahmen. Wenn der überschritten ist, dann wird alles bezahlt. Und so ist das bei uns auch. Und gut, bei Emily ist es halt so, da zahlen wir dann auch die Kinderarztbesuche eben mit 10% jedes Mal. Das Geld kriegen wir auch nicht von der Krankenkasse. In Deutschland wäre es für uns umsonst, aber wir kriegen das auch nicht von der Krankenkasse zurück, weil wir könnten ja auch einen deutschen Kinderarzt in der Theorie uns suchen. Problem ist nur, du findest hier im Grenzgebiet keine deutschen Kinderärzte, die Patienten aufnehmen.
Aber das macht das Leben doch unglaublich schwer alles, oder? Warum zieht man da hin?
Naja, wie gesagt, das ergibt sich halt hier so, wenn du hier in der Region wohnst, hast du ja sowieso immer mit irgendwelchen Grenzgeschichten zu tun. Es ist hier tatsächlich auch ganz nett grundsätzlich. Also du kannst hier schön am Rhein baden gehen, du hast hier eine schöne Landschaft. Es ist als Ort eben auch eine Besonderheit. Es ist eigentlich ein wirklich schöner Ort. Und an manchen Sachen wird ja auch gearbeitet, dass vielleicht das eine oder andere irgendwann noch weniger kompliziert ist. Und wie gesagt, du hast ja gewisse Steuervorteile, wenn du das geschickt nutzt und eben schaust, dass du manche Sachen eben wirklich auf deutscher Seite dir organisierst, dann kannst du hier eigentlich auch ganz vernünftig leben und zum Teil auch besser, zumal die meisten, die hier wohnen, arbeiten sowieso in der Schweiz. Und was man auch noch sagen muss, das ist dann wieder ein weiteres Kuriosum, in der Schweiz kannst du, wenn du da ein Haus kaufst, kannst du das nie ganz abbezahlen, weil die Bank immer mit dran verdient. Das heißt, du kannst in der Schweiz sozusagen, behältst du immer eine Restschuld auf dem Haus. Und wenn du ein Haus komplett abbezahlen würdest in der Schweiz, müsstest du eine Steuer bezahlen oder einen Mietzins. Ich weiß immer gar nicht genau, wie das richtig heißt, aber im Prinzip musst du, das sind dann locker beim Haus 10.000 bis 15.000 Euro im Jahr, die du nur an Mietzins bezahlen musst. Dann kannst du das Haus im Prinzip auch gleich bei der Bank belassen und die Zinsen dafür bezahlen, kommst du wahrscheinlich günstiger.
Hast du das so gemacht? Hast du das so gemacht?
Nein, ich bin da noch nicht. Aber in Büsingen wiederum, da sind wir ja nicht in der Schweiz, da ist es so, können Häuser gekauft werden und deswegen gehen manche Schweizer eben auch nach Büsingen, weil sie hier dann Eigentum zu 100% miterwerben können. Zumal sie, das ist eben auch mit einer der Gründe, Büsingen ist einer der ältesten Orte in Deutschland. Das kommt auch noch dazu, weil du eben die deutsche Rentenbesteuerung hast. Und in der Schweiz werden die Renten zu 100% besteuert. Am besten hast du eine Schweizer Rente, ziehst dann nach Büsingen, zahlst dann eben nur eine geringere Besteuerung oder je nach Geburtsjahr gar keine Besteuerung. Und deswegen lohnt sich das hier sehr für Schweizer Rentner nach Büsingen zu ziehen.
Lena, du bist so still. Wäre das was für dich?
Na, also ich bin weit davon entfernt, Schweizer Rentnerin zu werden. Ich würde tatsächlich vermuten, dass ich in meinem Leben niemals Schweizer Rentnerin werde. Und also ein Problem ist unter anderem, dass ich ja Deutsche bin.
Wie ist das denn in Mützenich?
Nein, da gibt es, glaube ich, keine Sonderregelungen, weil das ist ja EU. Genau, aber du hast eben, wie gesagt, auch ganz viele verschiedene Exklaven. Es gibt ja auch noch weitere große Exklaven, jetzt auch, wenn wir in Europa bleiben, ist ja auch immer wieder ein Thema mit Melilla oder Melilla, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie man es richtig ausspricht, und Ceuta. Das sind ja diese beiden Exklaven, die in Marokko sind, die zu Spanien gehören. Und da hast du ja immer das Problem, dass da Leute im Prinzip, viele Flüchtlinge eben die Mauern erklimmen und da relativ viele Flüchtlinge dann ankommen, die dann wiederum natürlich irgendwie nach Spanien verbracht werden müssen, um dann eben zu gucken, wie es dann weitergeht. Das ist eine der EU-Außengrenzen, die, sage ich mal, am einfachsten überwindbar sind.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich als Staat komplett von dem Staatsgebiet eines anderen Landes umgeben bin, ja, bin ich dann dadurch auch sowas wie meine eigene Exklave? Also kann man den Vatikan quasi als Exklave bezeichnen?
Ist ein Exklavenstaat, okay. Richtig. Ist ein Exklavenstaat, also es ist San Marino übrigens auch. Es gibt praktisch mehrere Staaten, dazu komme ich aber später noch im Quiz, wo es wirklich auch darum geht, die im Prinzip auch als Exklaven bezeichnet werden können, aber jetzt natürlich keine klassischen Exklaven im eigentlichen Sinne sind. Also, dass sie eben zu einem anderen Land gehören, sondern sind dann eben einfach eigene Länder. Aber der Vatikanstaat ist definitiv auch letztlich eine Enklave eigentlich in Italien.
Was ist mit Gibraltar?
Gibraltar ist eine Exklave. Gibraltar ist eine britische Exklave, ganz klar. Genau, weil Gibraltar ist im Prinzip, und da ist es sogar auch hart, in Anführungszeichen, weil da haben wir eine harte Staatsgrenze mittlerweile. Oder ich weiß gar nicht genau, ich glaube, für Gibraltar haben die sogar Ausnahmen verhandelt, aber Gibraltar ist ja UK, der Rest ist Spanien und das ist dann genauso wie mit Deutschland, Schweiz, nur dass es da in dem Fall sogar noch weniger Abkommen erstmal gab nach dem Brexit und da ja noch viel mehr wieder erstmal wieder komplett verhandelt werden muss. Ich weiß aber, ich glaube, es gab für Gibraltar, ich Kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, es gab Ausnahmen. Wo es auf alle Fälle Ausnahmen gab, ist das Thema, wobei das ja auch keine richtige Exklave im eigentlichen Sinne ist, aber letztlich auch, ist mit Nordirland. Nordirland und Irland hast du ja auch eine harte Grenze mittlerweile. Eben wieder aufgrund dessen, dass Nordirland ja zu UK gehört und nicht zu Irland. Also deswegen, es ist einfach, es gibt halt ganz, ganz viele Sachen oder Probleme, die auch kommen können. Ich meine, wie gesagt, wir müssen gar nicht in eurem Fall, in Berlin war ja auch lange Zeit Exklave. Ist ja, stimmt. Letztlich, also Berlin ist ja eine mit der Exklaven schlechthin, war ja auch eben dann zeitweise abgeschottet. Deswegen ja die ganzen Rosinenbomber, die Berlin ja dann versorgen mussten. Ja, es hat aber immer einen Sonderstatus. Es hatte einen Sonderstatus, aber es war letztlich auch eine halbe Exklave.
Und also ich sitze jetzt gerade in einer Ex-Exklave so gesehen.
Richtig, und du sitzt
nee,
sogar...
Nee, doch nicht. Nee, nur Holger, ich ja nicht. Ja.
Stimmt.
Weil du bist ja gerade quasi im Westen, ich bin ja im Osten. Der Stadt. Richtig. Also wir sind an verschiedenen Orten.
Also Ex-Exklave.
Genau, du bist in der Ex-Exklave.
So. Schön, ist schön hier in der Ex-Exklave.
Genau, richtig. Also deswegen, da hat Berlin, und deswegen gab es ja auch in Berlin so verrückte Geschichten. Und in Berlin haben sich auch einige reale Exklaven damals ergeben, die aber meistens nicht allzu lange bestanden haben. Und zwar war es mit der DDR so, deswegen, da gab es ja auch ganz viele Gebietsaustausche, daher kommt das ja auch, warum Deutschland das im Grundgesetz drin hat, wenn du ein Gebiet abgibst, musst du ein anderes dafür bekommen und andersrum. Und da gab es ja einige Exklaven, die auch kurzfristig entstanden sind. Und zwar haben Deutschland und die DDR ganz viele Gebietsaustausche in Berlin gemacht, weil eben auch manchmal seltsame Konstellationen entstanden sind. Und das war eine hochpolitische Angelegenheit. Und da gab es dann meistens so Übergangsfristen. Dann gab es ja auch die eine oder andere Republik, die da zeitweise mal ausgerufen wurde auf irgendwelchen kleinen Feldern. Und das war dann ein kleines, klitzekleines Gebiet sozusagen. Und das wurde dann von Leuten besetzt. Die haben da eine Besetzung gemacht und haben dann ihre eigene Republik sonst was ausgerufen zeitweise. Und da gab es mehrere, weil es durften dann weder DDR-Polizisten noch Grenzpolizisten noch sonst irgendwer auf dieses Gebiet. Die haben da gekifft, die haben gemacht, was sie wollten damals. Ich weiß nicht, wie hieß diese eine, da gab es doch mal dieses eine große Beispiel, wo auch einer unserer gemeinsamen Kollegen mal mit dabei war, Holger.
Tja,
weiß aber
keine
nicht mehr, wie das heißt. Genau, das war die Geschichte, die haben da im Prinzip ein Gebiet besetzt, über mehrere Wochen hinweg sogar, das war eine relativ große Geschichte, waren dann auch einige Journalisten dabei und die DDR hat damals die Bilder sozusagen ganz gerne verwendet in diesen speziellen Propagandasendungen, weil da natürlich Lotterleben in Anführungszeichen war, um zu zeigen, wie stark der Westen verwahrlost ist. Und ja, es gab dann eben so ein paar Beispiele, deswegen haben die das auch so ein Stück weit, also toleriert, nicht im eigentlichen Sinne, aber das Lustige war, die haben dann kurz bevor, eine Stunde bevor das Gebiet praktisch von der BRD damals oder von West-Berlin hätte gestürmt werden können von den Polizisten, haben die eine Leiter rübergestellt und dann sind die ganzen Leute, die dieses Gebiet, diese Besetzung gehalten haben, sind dann über die Mauer geklettert. Und wurden auf der DDR-Seite in Empfang genommen, wurden in den Palast der Republik alle gekarrt, haben da ein fürstliches Frühstück bekommen. Danach sind neben der S-Bahn in verschiedenen Chargen wieder in den Westen geschickt worden. Auch eine sehr lustige Geschichte.
Ja, aber auch eine komplizierte, weil auch Ost-Berlin ja in der DDR einen Sonderstatus hatte. Mhm. Und dann ist das auch eine Exklave von der DDR gewesen? Ich weiß es nicht.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ost-Berlin hatte, glaube ich, einfach nur so einen Status, aber es war ja keine Exklave. Es gibt ja auch in Deutschland noch, wenn du innerhalb Deutschlands gehst, hast du ja auch zum Beispiel Bremerhaven ist eine Exklave, wenn du es so willst, von Bremen. Weil du hast ja Bremen und Bremerhaven ist ja Bremen, das Bundesland Bremen oder der Stadtstaat Bremen. Aber Bremerhaven ist ja, weiß ich nicht, 50 Kilometer weg von Bremen und dazwischen ist ja Niedersachsen.
Hm, ja.
Also das heißt, du hast auch solche Geschichten innerhalb Deutschlands, aber das sind
dann ja. Dann ist ja auch Berlin alles in allem auch eine Enklave.
Richtig.
In Brandenburg so
exakt
gesehen.
Ist so, genau.
Und dann ist Berlin so wie der Vatikan zwar eine Enklave, aber keine Exklave.
Ja, ist auch letztlich, ja genau.
Nein, eine Exklave ja nicht,
richtig,
weil Berlin hat ja nichts
exakt,
mehr, wo es
genau
angehört.
Hast richtig, ja.
Krass.
Mhm. Richtig, ist so. Ja, wenn du so willst, ist es so, genau. Und auch Hamburg ist eine Enklave, wenn du so willst. Mhm. Aber wie gesagt, bei Bremen und Bremerhaven ist es halt ganz krass, weil eben Bremerhaven eine Exklave ist. Aber weil es eben, da ist dazwischen Niedersachsen und dann kommt wieder irgendwann Bremen, das Bundesland Bremen mit Bremerhaven. Also ist auch sehr interessant, aber das hat natürlich jetzt keine politischen großen Verwicklungen, die sowas dann auslöst. Schwierig wird es halt immer dann, wenn da wirklich zwei Staaten miteinander zu tun haben. Ebenso wie jetzt hier in Marokko mit Ceuta und Melilla oder eben auch, oder eine andere ganz große Exklave, die auch gerade unter Umständen gewisse Probleme hat, ist im Prinzip auch gar nicht, oder vielleicht könnt ihr vermuten, wo das wäre, ist jetzt zwar außerhalb der Wertung, gibt jetzt auch keinen Punkt, aber welche Exklave in Europa könnte jetzt oder hat vielleicht momentan auch schon in gewisser Sache Versorgungsprobleme?
Na, ich nehme mal an, das ist irgendwo auf dem ukrainischen Gebiet, oder?
Nein.
Nicht?
Weil das ist ja nicht mal offiziell, nee. Es ist eine ganz offizielle Exklave, die es auch schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Es
geht nicht so ein kleines Ding, was früher mal Deutschland gehört hat und
richtig.
Dann aber, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg Russland gehört hat und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es heißt leider, aber ich kenne
genau.
Das Ding.
Es geht um Königsberg oder wie es eigentlich heißt, Kaliningrad. Und das ist momentan ja auch alles ein bisschen komplizierter. Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die EU ja sämtliche Sanktionen verhängt. Und dementsprechend ist es so, dass eben die Versorgungslage für Kaliningrad sich bei manchen Sachen auch etwas komplizierter gerade gestaltet, weil es ja im Prinzip an der Grenze oder zwischen Polen und Litauen ist. Und dementsprechend ist es halt auch getrennt vom russischen Staatsgebiet und die müssen jetzt eben über andere Staatsgebiete, um ihr Gebiet zu versorgen. Und das durch die ganzen Sanktionen gestaltet es sich etwas schwieriger, wobei ich gehört habe, dass es eine Zuglinie gibt und die muss wohl immer frei sein. Die darf auch nicht kontrolliert werden. Das ist auch in irgendeinem Uraltvertrag festgelegt und festgesetzt und auch dadurch können die eben, sage ich mal, über den Zug dahin bringen, was sie möchten, in Anführungszeichen. Theoretisch meines Wissens sogar auch Waffen, ohne dass sie aufgehalten werden können. Also sie könnten es natürlich theoretisch, aber das würde wahrscheinlich einen Kriegsfall auslösen in so einem Fall.
Heftig.
Klar, bei Exklaven hat man halt schnell das Problem, wenn man sich mit dem Staat, sage ich mal, verkackt, in dem man liegt, hat man halt schnell mal ein Problem. Oder man kann halt schnell abgeschlossen werden von sämtlichen Sachen und das führt dann eben zu verstärkten Problemen.
Ich habe noch eine ganz doofe Frage. Gibt es in Büsing, in der Exklave, die deutschen Parteien, darf man die Vereine, das sind ja in der Regel Vereine, darf man die in Büsing betreiben?
Weil ja, das
Wirtschaftsrecht ist ja schweizerisch.
Genau, aber das geht ja trotzdem politisch eben Deutschland. Das heißt, wir wählen hier ja auch ganz normal bei der deutschen Bundestagswahl mit. In der Schweiz haben wir gar kein Stimmrecht. Wobei aber natürlich einige Büsinger, die hier leben, die nämlich Schweizer Staatsbürger sind, die dürfen natürlich nicht mitwählen. Das heißt, du hast hier zwar 1500 Einwohner, aber nur so roundabout 700 oder 800 Wahlberechtigte bei Bundestagswahlen und Ähnlichem. Die anderen wählen bei der Schweizer Wahl mit, bei den Schweizer Volksabstimmungen auch.
Abgefahrenes Zeug.
Genau, also so ist das, aber grundsätzlich, und es gibt auch ganz normal, also theoretisch gibt es hier Parteien, gibt es aber de facto nicht, weil es einfach zu klein ist, um hier einen eigenen Ortsverband aufzumachen. Das heißt, du bist dann eher bei den Ortsverbänden, die halt 5 Kilometer weg sind auf deutschem Gebiet dann, wenn du einer klassischen Partei angehörst. Genau, und ansonsten ist halt, aber du wählst bei der Bundestagswahl ganz normal die Parteien mit, bei Gemeinderatswahlen zum Beispiel gibt es hier aber nur Listen. Also da gibt es einfach 2 verschiedene Listen. Und zwischen denen hast du dann einfach die Wahl, welche Liste du wählst, in Anführungszeichen. Das sind dann keine klassischen Parteien, sondern eher Vereinigungen.
Ich glaube, ich habe heute größtenteils gelernt, dass ich nicht in einer Exklave wohnen will, weil es einfach echt krass kompliziert klingt.
Ja, es
Holger,
ist halt
was sagst du?
Interessant. Ich finde es auch total kompliziert, aber das Steuersparmodell hört sich schon irgendwie interessant an.
Marc, ja, machst du deine Steuererklärung selber?
Ja, mache ich. Und das ist auch gar nicht so kompliziert. Du machst eine ganz normale Steuererklärung wie jeder Arbeitnehmer und musst immer nur noch einen Vermerk reinschreiben. Bitte beachten Sie den Büsinger Steuerfreibetrag laut Paragraph XYZ. Und das war's.
Ah, okay.
Und
ja,
das
gut.
War's.
Nee,
mehr
ist
musst
doch
du nicht machen.
So kompliziert.
Genau, und ansonsten machst du ganz normal deine Steuererklärung, nur das, was das Steuerprogramm, also ich mache das meistens immer über irgendwelche Steuerprogramme, das, was dir das Steuerprogramm halt ausrechnet, stimmt dann halt nicht, sondern du kriegst halt immer so irgendwas zwischen, also jetzt bei uns als Familie zwischen 5 und 6 oder 7.000 Euro mehr, als wie da eigentlich steht, als Steuerrückerstattung.
Cool.
Also das ist so halt,
das ist doch was für dich, oder? Was meinst du?
Ja, mal gucken.
Was es halt ist, Büsingen ist tatsächlich sehr, sehr gut zur Schweiz angeschlossen. Also das ist alles super. Du kommst hier jederzeit nach Zürich, also von als Beispiel oder eben auch woanders in der Schweiz. Dadurch, dass es im Schweizer Verkehrsnetz komplett eingegliedert ist, hast du hier Busse, die nach Schaffhausen dann fahren. Von Schaffhausen kommst du alle 15 Minuten im Prinzip überall hin in die Schweiz.
Fahren die denn noch alle auf die Minute pünktlich? Darauf ist ja die Schweiz.
Die Busse nicht immer unbedingt, aber die Züge absolut. Also wenn man da mal 4 Minuten Verspätung hat, dann entschuldigen die sich dafür schon 5-mal. Also krass. Deswegen. Also es gibt es normalerweise. Verspätungen hast du ganz selten. Also ich hatte jetzt, glaube ich, in den letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahre, in den letzten 7, 8 Jahren, also weil ich auch vorher schon, bevor ich hier gewohnt habe, schon ein bisschen mehr mit der Schweiz zu tun hatte und da öfter mal durchfahren musste, hatte ich vielleicht 3 Zugverspätungen oder so, und die waren, also die, meine größte Zugverspätung waren mal 15 Minuten.
Das war Gottes die größte Willen, Verspätung, da fängt die Deutsche Bahn ja an zu lachen, wenn du dich da beschweren würdest. Was, nur 15
das
Minuten?
Das ist halt auch was man sich so als Berliner auch kaum vorstellen kann, ne? Also schon alleine mit BVG und so.
Ja gut, aber bei der BVG hast du halt den Vorteil, ne, du hast halt alle 3 Minuten oder 5 Minuten irgendeine U-Bahn. Hier hast du halt dann im Zweifel nur jede halbe Stunde einen Bus. Also von vornherein. Der ist dann zwar pünktlich,
aber... Ja, aber das Ding ist ja, wenn was ist, dann ist ja richtig was. Dann bringt dir das ja nichts, die nächste U-Bahn zu kriegen, weil die kommt ja auch nicht. Das ist ja...
Das stimmt.
Ja.
Klar. Aber wie gesagt, also grundsätzlich, ich sag jetzt mal, für den normalen Bedarf ist der Berliner Personennahverkehr schon besser ausgestattet als jetzt hier der Verkehr hier. Das ist gar keine Frage. Hier bist du halt schon auf ein Auto auch angewiesen, was du ja in Berlin nicht bist.
Ich wollte jetzt auch gar nicht gegen die BVG hetzen.
Nein, so meinte ich es jetzt auch gar nicht.
Bin eigentlich sehr froh darüber.
Ist gut, ja. Sehr schön. Genau, ja, und dann haben wir jetzt auch noch ein kleines Quiz.
Zeit fürs Quiz.
So, seid ihr bereit?
Ja. Hurra, ein Quiz, bei dem ich wieder mit 0 Punkten abschneiden werde.
Ich bin mal gespannt. Also, Holger, du bist langsam ein bisschen unter Zugzwang, oder? Im Moment führt Lena hier haushoch schon. Ich habe wenigstens in der ersten Folge noch 2 Punkte gemacht. Heute kann ich keine Punkte machen. Also von daher hast du jetzt zumindest die Möglichkeit, mit mir gleichzuziehen. Und wir fangen erstmal an mit einer ganz einfachen Frage. Würde ich sagen, vielleicht ohne zu googeln, ohne zu schauen. Was ist die größte Exklave der Welt?
Alaska.
Der Punkt geht direkt an Lena.
Geil. Ich habe schon, als du das Thema vorhin vorgestellt hast, habe ich schon überlegt, welche Fragen im Quiz rankommen können und dachte mir, ey, Alaska muss doch eigentlich eine riesige Exklave sein.
Sehr gut, der Punkt geht ganz klar an Lena. Wunderbar, damit ist die erste Frage ja schon mal erledigt. So.
Und Holger guckt bedröppelt und das macht mich am glücklichsten.
So muss es sein.
Ja, alles ist beim Alten. Ich habe keine Punkte, ist doch schön. Ich habe mich auch keine Stellung zu verlieren, kann als der Depp nach wie vor durchgehen, alles ist gut.
Sehr gut. Und dann hatten wir es ja vorhin mit Staaten, die im Prinzip auch so eine Art Exklavenstatus haben. Da gibt's ja auch ganze Länder. Und zwar, das ist dann im Prinzip, das sind keine richtigen Exklaven. Aber es sind abhängige Gebiete, die von einem anderen Land abhängen, weil sie eben im Prinzip keinen eigenen, also wenn das eine Land da alles dicht macht, hat das jeweilige Land ein Problem. Genau, und vielleicht könnt ihr mir da nochmal 3 Länder nennen.
Die Grönland.
Grönland ist theoretisch eine, ja, ist ja auch nicht mal eine dänische Exklave, weil es ja nur zum dänischen Dings gehört, aber, und es hat ja jetzt auch keine Grenze, weil das sind ja nur internationale Gewässer drumherum. Es geht jetzt wirklich um Länder, die an einer anderen Landesgrenze sind und wo es ein Problem gibt, in Anführungszeichen, wenn das andere Land dicht machen würde. Also es sind keine richtigen Exklaven, aber es sind eben Länder, die abhängig sind von anderen Ländern. Und die
Monaco?
Ja, richtig. Von welchem Land sind die abhängig in dem Fall?
Oh, ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht ganz doof an, aber ich glaube, es ist Frankreich, oder?
Richtig, genau. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Schon mal ein.
Vatikan.
So. Ja, das hatten wir vorhin schon, genau.
Ja, und ist ein Punkt, oder?
Nee. Ja, wir machen ja jetzt gerade auch keine ganzen Punkte, sondern es geht jetzt gerade, ihr solltet 3 nennen. Wer als erstes 3 nennen kann, bekommt 1 Punkt.
Achso, nee, der werde ich nicht sagen.
Also dann nehme ich mal an, dass sowas wie Büsingen und Königsberg jetzt dann auch raus ist, oder? Also
genau, nein, es geht jetzt wirklich, genau. Es geht jetzt auch gar nicht um, es geht mir, wie gesagt, um Länder. Also das heißt, es geht jetzt um ganze Staaten, also sowas wie eben der Vatikanstaat oder San Marino vorhin. Das wären jetzt die entsprechenden Sachen. Und da könnt ihr jetzt einfach mal aufzählen, was euch so einfällt. Da könnt man in Europa, gibt es noch ein Land zum Beispiel?
Ich überlege gerade, sind nicht Nordirland und Südirland, also normales Irland quasi auch, beide theoretisch?
Ja, ist auch ein Punkt. Also ist noch kein Punkt, aber jetzt hast du schon, sage ich mal, 2/3 des Punktes. Jetzt brauchst du nur noch ein Land.
Naja, jetzt ist halt die Frage, ist halt jedes Land, was zum Beispiel sonst von Wasser umgeben ist, aber quasi nur eine Ländergrenze
richtig,
hat.
Richtig, darum geht's, genau, richtig.
Ja. Ist halt die Frage, wie...
Welches Land hatte noch nur eine Ländergrenze in Süd?
Ich denke gerade an Kroatien, aber ich glaube, das stimmt nicht, oder?
Nee, Kroatien hat einige Grenzen.
Griechenland hat aber auch mehrere, ne?
Griechenland hat auch mehrere Grenzen, ja. Griechenland hat eine Türkei-Grenze.
Also Westeuropa gibt es Portugal, es gibt Monaco.
Da waren wir doch schon. Ja, Portugal hat nur eine Grenze mit Spanien.
Stimmt. Witzig.
Pass auf, wir machen so, Lena kriegt wieder einen halben Punkt.
Nee, ich bin dafür, dass ich jetzt auch mal einen halben Punkt kriege, dass ich zumindest demnächst immer stolz sagen kann, ich habe auch einen halben Punkt.
Kannst du nicht einen Drittelpunkt kriegen und ich krieg 2/3 Punkte?
Ich könnte auch einen 1/8 Punkt haben. Ich nehme alles, was ich bekomme.
Okay, dann kriegst du 1/3.
Wer führt denn jetzt eigentlich Buch über die Punkte? Ich habe ehrlich gesagt mittlerweile...
Niemand, ist egal. Ich bin letzter, weiter.
Müssen wir im Schnitt nochmal reinhören.
Gut, und dann kommen wir noch zu der allerletzten Frage. Die hat jetzt eher was mit Inseln zu tun, nicht direkt mit Exklaven, aber auch mit Gebieten, die zu einem Staat gehören. Und welches Land in Europa hat Gebiete, die zu dem Land gehören, die am weitesten von dem Mutterland entfernt liegen?
Dänemark?
Nein.
Portugal? Frankreich?
Ja, Holger hat einen Punkt. Aber er hat 3-mal geraten, aber Frankreich. Da ist ja unter anderem Mayotte und so dabei. Ah. Und das sind ja Überseedepartements. Und die gehören sogar zur EU. Das ist Europäische Union. Da. Das heißt, wenn du da hinfliegst, brauchst du nur einen Ausweis, brauchst nicht mal einen Pass. Genau. Gut. Das war's. Das war unser Quiz zu dem heutigen Exklaventhema. Und genau, ich hoffe, ihr habt da auch nochmal das ein oder andere vielleicht mitgenommen.
Ja, und ich habe 1/8 Punkte. Hurra!
Ja, sehr gut, genau. Super, läuft für Holger heute, oder?
Das läuft.
Sehr gut. Und Lena ist mal wieder die Siegerin.
Ja, geil. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, das läuft weiter so.
Genau, wir schauen mal. Aber wir müssen trotzdem nochmal irgendwo eine Gesamtstatistik führen. Lena, du bist die Schriftführerin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir tun das nochmal gemeinsam.
Ist das, was ich gewinne, oder wie, dass ich jetzt Schriftführerin sein darf?
Du bist jetzt Schriftführerin als die Gewinnerin der meisten Punkte. Super.
Ich würde gerne meine Punkte privat verwalten wollen. Die kommen hier so privat bei mir her, dass ich die vor mir aufbauen kann.
Na gut, aber bei dir reicht ja auch irgendwie so einfach eine Münze oder so oder zwei und dann legst du die einfach von links nach rechts, Holger.
Ich muss auch sagen, das klingt wie so eine ganz furchtbare Erziehungsmethode, so nach dem Motto, du hast gewonnen, du darfst jetzt den Geschirrspüler ausräumen oder sowas.
Sehr schön. Wir überlegen uns doch was Schönes für dich oder für den Gewinner oder die Gewinnerin am Ende des Jahres.
Geil. Ja?
Wir sind gespannt, ob das so bleibt. Dann sagen wir jetzt
Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Veni, Vidi, Vici. Der enzyklopädische Podcast. Reliqua de incepts per sequemur. Oder auf Deutsch, Fortsetzung folgt.